Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben hier einen Vorspann gesehen von dieser Geschichte, die uns erwartet in den kommenden Wochen. Der Vorspann steht allerdings nicht in der Bibel. Das haben sie erfunden, um uns ein bisschen lustig zu machen. Und es geht vor allem an dieser Geschichte dann auch besonders um eine Frau. Nämlich um Esther. Und Esther, die war ja Jüdin gewesen, genau gleich wie der König David zum Beispiel, der war auch ein Jude gewesen. Oder auch Jesus war auch ein Jude gewesen. Und so ist Esther auch eine Jüdin gewesen. Aber Esther, die hat nicht in Israel gelebt, sondern weit, weit weg von daheim. Also von Israel. Schaut mal das grosse Bild an. Da sehen wir so die violetten und roten Bereiche, die eingefärbt sind. Das hat alles zum Reich gehört, wo Esther gewohnt hat. Das war Medo-Persien. Und wir sehen jetzt hier, der Flecken da, der Punkt ist Jerusalem. Der eine da, ungefähr da ist, die Seite ist Jerusalem. Und ich sehe es jetzt von so gut, etwa da hat sie gewohnt. Da. Und das heisst, über da oben da müssen wir durchlaufen. Das war ein weiter Weg gewesen. Und jetzt ist die Frage, warum hat dann die Esther so weit weg gelebt von Israel? Warum ist sie so weit weg gewesen? Es ist darum gewesen, weil die Vorfahren von Esther, die haben Gott den Rücken zugedreht. So, oder? Und dann haben gesagt, weißt du was, wir wollen nichts mehr wissen von dir. Und sie haben andere Götter angebetet. Und dann hat Gott gesagt, okay, dann lasse ich euch, dann tue ich euch nicht mehr schützen. Und dann ist ein mächtiger Herrscher gekommen, der König Nebukadnezar von Babylon, und hat Israel erobert und hat ganz viele Juden dort mitgenommen in das fremde Land Babylon. Die haben eben genau die Wanderung gemacht dort, da oben rum. Das war eine ganz weite Strecke gewesen. Und auch die Urgroßeltern von der Esther sind dort dabei gewesen. Die sind dort auch verschleppt worden. Und darum ist Esther eben dann nicht in Israel auf die Welt gekommen, sondern da hinten. Dort, wo ihre Großeltern verschleppt worden sind. Und das Reich, zuerst hat es Babylon geheißen, sind in der Stadt Babylonien. Der Nebukadnezar war von Babylon gewesen. Aber ein paar Jahre später sind Medo-Perser gekommen, wieder ein anderes gewaltiges Reich, und haben den Nebukadnezar bzw. seine Nachkommen haben Babylon erobert. Und darum ist jetzt das Medo-Persien, und darum ist Esther in Medo-Persien auf die Welt gekommen, hat dort gelebt, in Susa, der Hauptstadt von diesem Reich. Dort war sie gewesen. Und für sie und die anderen Juden war das ein fremdes Volk gewesen, eine fremde Kultur. Sie war Ausländerin dort. Und wisst ihr, was noch besonders schlimm war? Die Eltern von der Esther, die sind schon gestorben. Sie sind früh gestorben. Und so hat sie bei ihrem Onkel Mordechai gelebt. Und ich denke, das war sehr schwer für die Esther, weil sie ihre Eltern sicher auch vermisst hat zwischendurch. Und wisst ihr was? Der Mordechai, der Onkel von der Esther, und Esther, das sind Nachkommen vom allerersten König von Israel. Habt ihr das gewusst? Wer ist der erste König von Israel? Also ich stelle zuerst mal eine Frage, ich darf da alle irgendwie reinrufen. Der Saul war der erste König von Israel, und das sind Nachkommen. Also irgendwo hat es ein bisschen königliches Blut in ihnen drin. Und eigentlich hat Esther einen anderen Namen gehabt. Jetzt ist jetzt eine mega schwierige Frage. Weiss jemand, wie Esther in Hebräisch geheißen hat? Boah. Genau, Hadassah. Das war ihr hebräischer Name gewesen, und Esther war dann der persische Name gewesen. Und wie hat Esther, was bedeutet Esther? Haben wir eine Esther, die das sagen kann? Was ihr Name bedeutet? Stern. Genau. Esther heisst Stern. Und darum kann man sagen, Esther war eigentlich der Stern von Persien gewesen. Und von ihr heisst es, dass sie ganz eine schöne Frau war. Also eine richtige, wunderbare Frau. Und die Geschichte fängt an 483 vor Christi Geburt. Also etwa vor 2500 Jahren ist das passiert. Und das ist eine wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert. Ist in der Bibel aufgeschrieben. Und zwar im Buch Esther. Ja, selbstverständlich im Buch Esther. Der ist jetzt nicht so schwer gewesen. He? Und so hat also Esther und der Mordechai gelebt, weit weg von ihrem eigentlichen Zuhause. Und haben das normales Leben geführt. Einfach normal, wie du und ich, haben ihr das Leben geführt. Und der Mordechai hat eine Anstellung gehabt im Palast. Also sicher ein Job war es gewesen. Also dann ist es eigentlich soweit, die Umstände sprechen, ganz okay gegangen. Die beiden haben an Gott geglaubt und haben ihren Glauben miteinander gelebt und auch mit anderen Juden, die auch dort noch daheim gewesen sind. Und eines Tages ist ein Beamter in die Stadt Susa gekommen und ist angestanden und hat eine Verkündung gemacht. Der König braucht eine neue Königin und hat das verkündigt, dass jetzt eine neue Königin, also eine neue Königin gesucht wird für den Xerxes, für den König. Und dann haben die Beamte, die haben dann viele junge Frauen mitgenommen auf den Palast, damit der König seine Traumfrau wählen kann. Und wo die Beamten die Esther gesehen haben, die schöne Esther, ist ja klar, haben sie sie auch mitgenommen. Es wird uns jetzt nicht erzählt, wie das genau war, aber auf jeden Fall ist sie aus ihrem Leben weggerissen worden. Weg von ihrem Onkel Mordechai, weg von ihrem Zuhause und weg von ihren Freunden. Wir müssen mal überlegen, wenn jetzt einfach jetzt einer würde kommen in ihr Dorf und würde sagen, ja, du kommst mit und dann wärst du einfach irgendwo anders. Und das wäre ja mega schwierig, oder? Also ich denke jetzt mal, dass es für das sehr schwierig war. Vielleicht hat sie ja gedacht, ja Gott, warum beschützest du mich nicht? Ich muss schon in einem fremden Land leben, meine Eltern sind nicht mehr da und jetzt lass das noch zu. Ich verstehe dich nicht mehr. Es wird uns nicht berichtet, aber es kann gut sein, dass das da wirklich Mühe hat mit Gott. Ist dir auch schon so gegangen? Du hast irgendwelche Pläne gehabt oder denkst, das wäre jetzt gut und dann ist es ganz anders gekommen. Oder vielleicht sogar etwas Schlimmes ist passiert und Gott macht scheinbar nichts. Als ich 30 war, habe ich mit dem Theologiestudium angefangen. Das heisst, also, ich habe mit meiner Ausbildung zum Pastor angefangen. Und für das habe ich meine Stelle aufgegeben. Stellvertreter vom Finanzverwalter. Es war mega lässig dort. Meine erste Wohnung habe ich aufgegeben. Und habe angefangen zu studieren. Und nach einem Jahr habe ich plötzlich fest Rückenweh bekommen. Man kann einem Bandscheibenvorfall sagen. Und die Schmerzen waren fest beim Stehen, beim Laufen und beim Sitzen. Beim Liegen, Gott sei Dank, hatte ich Entlastung. Aber so ist es immer davor gekommen, dass ich im Unterricht habe ich bei den Kindern am Boden gelegen, weil ich so Schmerzen hatte. Das war zum Teil peinlich, zum Teil. Das war mir unangenehm. Und ich konnte auch nicht mehr im Betrieb von dem theologischen Seminar mitarbeiten. Das hat auch dazugehört. Mir hat sogar einmal ein Leiter gesagt, du simulierst doch nur. Ich kann sagen, das ist mir so mies gegangen. Ich war so verzweifelt. Ich hatte 5 Jahre lang Schmerzen gehabt. Und mein Erster war wirklich das Schlimmste. Und ich konnte Gott nicht mehr verstehen. Ich habe gesagt, ja Jesus, jetzt setze ich mich so für dich ein. Jetzt habe ich so viel aufgegeben und bin ganz da für dich und du lässt es zu. Ich konnte es wirklich nicht verstehen. Und jetzt ist das viele Jahre her. Mein Rücken ist Gott sei Dank schon lange wieder gut. Aber warum er das zugelassen hat, das weiß ich eigentlich immer noch nicht. Klar, ich kann Leute vielleicht besser verstehen, die selber mal Rückenprobleme haben oder Schmerzen, aber im Tiefen, warum er es zugelassen hat, ich weiss es nicht. Aber wichtig finde ich, ist ganz wichtig, dass uns bewusst ist, Gott räumt nicht immer alle Probleme aus unserem Weg. Also wenn wir erwarten, dass Gott alle unsere Probleme nimmt, alle unsere Schmerzen, dann werden wir enttäuscht. Er macht das nicht immer. Und wie gesagt, warum, weiss ich nicht. Aber jemand hat mal gesagt, der Weg nach oben führt unten durch. Oder? Manchmal müssen wir unten durch, der Weg nach oben führt unten durch. Ich finde das ein cooles Bild. Das ist auch etwas, was viele Leute in der Bibel erfahren haben. Sie haben zuerst müssen unten durch, schwer gewesen, und dann sind sie zünftig aufgegangen. Kommt euch jemand in den Sinn in der Bibel, der auch sagt, müssen unten durch und nachher ist er irgendwie oder sie hoch gewesen, oder hat. Kommt euch jemand in den Sinn schon spontan? Der Hiob, ja genau, das ist ein super Beispiel. Gibt es sonst noch einen? Der Josef, der ist verschleppt worden, als Sklave. Nachher war er der zweithöchste von Ägypten. Nochmal. Der David, genau, der ist verfolgt worden, ein paar Jahre lang. Und dann ist er König geworden. Und eben auch Esther. Ihr ist auch so gegangen. Und dann, was ist mit Esther weiter passiert und den anderen jungen Frauen? Sie sind in einen königlichen Harem gebracht worden. Der König hat schon eine ganze Reihe von Nebenfrauen gehabt. Die waren in einem speziellen Harem von Nebenfrauen. Und die jungen Frauen, die sie geholt haben, sind in einen eigenen Harem gekommen. Und dann haben übrigens ja die Frauen, die Nebenfrauen im Harem, die haben den König höchst selten gesehen. Die einen vielleicht gar nicht. Und das Leben in so einem Harem war ein Leben in einem goldenen Käfig. Vielleicht meint man zuerst, ah, schön und so, aber mit der Zeit war es stinklangweilig. Und sie haben nicht rausgehen dort. Die sind einfach dort rein und müssen dort bleiben. Und so ist jetzt also Esther und die anderen Frauen in den einen Harem gebracht worden. Und dort sind sie 12 Monate lang, ein ganzes Jahr lang vorbereitet worden, um dem König zu begegnen. Sie haben eine mega Wellness-Kur gemacht. Massage haben sie bekommen, Grämelet sind sie geworden, Balsam und wahrscheinlich auch noch spezielles Essen und Dienerinnen und so. Oi, oi, oi. Also das ist vielleicht schon noch lustig gewesen, ich weiß nicht, wenn einem das etwas sagt. Und es heisst so in der Bibel, oh nein, das kommt nachher, das lese ich euch vor, es heisst, wenn eine junge Frau an die Reihe kam, zum König zu gehen, waren laut Vorschrift 12 Monate vergangen. Denn so lange dauerte die Schönheitspflege der Frauen 12 Monate. 6 Monate, die müssen ja unglaublich schön geworden sein. Oder vielleicht sind sie vorher doch nicht so schön gewesen, oder haben sie es gebraucht, wer weiß. 6 Monate wurden sie mit Myrrenbalsam massiert. Oh ja, ja, das klingt ja gut. He. 6 Monate wirst du massiert, dann bist du ganz teigig nachher. Und danach 6 Monate mit besonderen Balsamölen und Cremes für Frauen. Oh ja, 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 also wenn man das so liest, he, dann... Ja, okay. Gehen wir weiter. Und so ist dann nachher eine Frau nach der anderen von dem eigenen Harem sind eine Frau zum König geführt worden und nachher dann in den anderen Harem von den Nebenfrauen. Und irgendwann übrigens, ja, ist es darum gegangen, wie Misswahl, die Schönste, die gönnt dann und darf dann die Königin werden. Und eines Tages ist der Tag gekommen, wo die Esther dran war, zum König zu gehen. Und ich denke nur schon an den Gedanken, hey, zu dem mächtigen Mann, ihm zu begegnen, von dem wir ihr riesiges Reich mal vorher gesehen haben. Vielleicht hat sie das schon von weitem mal gesehen, in einer Parade oder so. Und jetzt steht sie vor dem. Also sie hat das Herz geklopft bis den Hals rauf. Und vor allem, weil sie gewusst hat, hey, wenn der mich nicht nimmt, was erwartet mich dann? Ein goldiges Käfig, das stinklangweilig ist. Ich stelle mir Esther vor als eine lebensfreie Frau, die aktiv war. Wie willst du dort aktiv sein? Also irgendwann hast du nur gerämelt. Und genau, und sie hat eben gewusst, dass es dann schwierig wird, wenn sie nicht gewählt wird. Und wie ist es ausgegangen? Wie war die Begegnung? Wir lesen in der Bibel, der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Deshalb setzte Xerxes ihr die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Sie ist also tatsächlich Königin geworden von dem grossen Reich. Und so kann man sagen, ist es zum Happy End gekommen. Jetzt aber eine Frage. Ist es tatsächlich so, dass Esther nur Königin geworden ist, einfach weil es ein bisschen schön ist für sie? Oder hat es einen speziellen Grund? Kinder, also die einen Kinder wissen das bestimmt. Hat es einen Grund, warum Esther Königin geworden ist? Ja, die Kinder wissen das schon. Das weiß ich, dass sie das wissen. Also müssen vielleicht die grossen Kinder helfen. Warum ist sie Königin geworden? Was ist nachher passiert? Zum ihres Volk retten. Genau. Weil da hat es einen Mann, der hat Haman geheissen. Das ist der Bösewicht in unserer Geschichte in dieser Woche. Und der hat als höchster Minister der hat einen Hass bekommen auf die Juden und hat wollen seine Macht ausnutzen und das Volk vernichten. Und weil jetzt Esther Königin geworden ist, hat sie die Möglichkeit gehabt, das da einzugreifen, indem sie den König, zum König gegangen ist. Aber um das zu machen, das war unschön gefährlich für sie. Das war lebensbedrohlich, dass sie das gemacht hat. Und warum das lebensbedrohlich war, das werden wir im Verlauf dieser Woche sehen. Also da müsst ihr unbedingt dabei sein. Das werden wir dort anschauen. Aber der Grund, warum Esther Königin geworden ist, war eben, weil Gott und warum Gott nicht eingegriffen hat. Jetzt müssen wir zurückdenken. Wo Gott, warum greifst du nicht ein? Gott hat schon weiter gesehen. Weil er gewusst hat, ich will mein Volk retten und ich will Esther brauchen. Gott hat einen Plan gehabt. Und jetzt können wir sagen, ja, tolle Geschichte. Ja, wunderbar zum Hören. Aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Gott ist heute noch genau der gleiche wie damals. Und egal, wie angesehen du bist bei den anderen, egal, wie viel dir gelingt oder eben auch nicht gelingt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott will dich brauchen. Und das kannst du jetzt wirklich für dich persönlich nehmen, nicht für den links und rechts oder für die Kinder. Du, er will dich brauchen in dieser Welt. Und er kann dich brauchen, weil er dich liebt. Und seine Liebe hat er uns gezeigt, als er am Kreuz gestorben ist. wo er unsere Schuld an sich genommen hat und sie aus dieser Welt herausgetragen hat. All das, was wir Gott verletzt haben, was wir Menschen verletzt haben, all das hat er mitgenommen. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Er lebt heute. Er lebt. Und er kommt in dein Leben hinein, wenn du ihn einlässt. Und das ist doch etwas Wunderschönes. Ich kann sagen, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, dass du mein Gott bist. Und dann passiert das. Dann kommt er. Und dann leitet er mich, wie er auch Tester geleitet hat. Und hat auch so einen Plan. Vielleicht nicht gerade, dass man König wird, aber auch dort, wo wir sind, hat er einen Plan für uns. Und er setzt seinen Plan mit deinem Leben um. Wenn wir es zulassen, also das ist natürlich das andere, wenn wir es zulassen, weil, er zwingt uns ja nicht, aber wenn wir das möchten, wenn wir das anstreben, dann macht er das in unserem Leben. Genau so ähnlich, wie es bei der Esther geklappt hat. Und warum hat es dann bei ihr so gut geklappt? Weil sie eben nicht nur äußerlich schön war, sie war auch innerlich schön. Und sie hat ihr das Leben Gott gegeben und darum hat er sie können führen. Und es gibt jetzt ganz viel, was wir von Esther abschauen können. Ich möchte nur drei Sachen sagen, was wir für ihr abschauen können und warum das dann so viel gebracht hat, dass er sie führen konnte. Nämlich das Erste ist, in dieser Geschichte sehen wir, Esther war bescheiden. Hey, ich meine, wenn du so schön bist, dann merkst du, dass die anderen dich schön finden und dann könntest du dir in den Kopf steigen. Aber Esther ist bescheiden geblieben. Auch als sie Königin war, ist sie bescheiden geblieben. Ist ja heute gar nicht mehr so in, oder? Heute müssen wir endlich zeigen, wie gut das man ist. So tendenziell. Und das Zweite, sie war treu gewesen. Sie ist Gott treu geblieben, sie ist ihrem Volk treu geblieben und hat ihm nicht zurückgekehrt, auch wo sie plötzlich viel mehr Geld hatte und so Reichtum. Und das Dritte, was ich noch speziell finde, sie war gehorsam gewesen. Jetzt kann man sagen, ja klar, gehorsam Mordechai und so, ist ja klar, aber die war auch gehorsam gewesen, wo sie Königin war. Weil der Mordechai hat ihr ja gesagt, sie müsse jetzt handeln, das Volk sei bedroht. Und sie hat es gemacht, obwohl sie viel höher gestellt war als ihr Onkel. Also, all diese drei Punkte sind eigentlich heute gar nicht mehr so wahnsinnig gefragt. So bescheiden sein, treu sein. Wir können auch Gott treu sein oder auch den anderen Leuten in der Gemeinde. Oder eben auch folgen. Einerseits den Eltern, Kind, aber auch wir alle gegenüber Gott. Aber diese drei Punkte sind sehr wichtig, dass er uns führen kann. Dass wir irgendwo auch wie ein Gefäß sind, das er brauchen und füllen kann. Und noch als Letztes, was wir in diesem Buch auch lernen können, Gott hat eine Absicht, wenn er uns an einer bestimmten Stelle anstellt. Gott hat uns nicht zum unserem Privatvergnügen irgendwo nicht da, vielleicht an den Beruf, wo wir sind, in die Schule oder in die Nachbarschaft, dass es in erster Linie uns einfach gut geht, sondern er hat es dort nicht da, um uns für sein Reich und einfach auch Gott, dass wir uns für ihn einsetzen und ihm dienen. Und der Dienst kann, wie bei der Esther, auch bei uns mal verlangen, dass wir uns unsere Sicherheit ein Stück weit aufs Spiel setzen. Also, dass wir nicht das Ziel haben, Sicherheit ist immer das Nummer eins, sondern dass wir Gott dienen und auch etwas wagen. Aber genau darin, glaube ich, werden wir auch erkennen, wie stark das Gott ist und werden das erleben, genau wie Esther. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir viel, viel mal für die Esther, für die wunderbare Geschichte, für die Person, die vor 2500 Jahren gelebt hat. Danke, dass wir immer noch dürfen so genau wissen, wie sie gehandelt hat, was sie ja gedacht hat zum Teil, was sie gemacht hat, wie sie mit ihr gelebt hat. Und dass wir uns können inspirieren lassen, dass wir können abschauen können, uns motivieren lassen, auch in den kommenden Wochen. Und ich bitte dich aber jetzt schon, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir können einfach vor dir stehen und sagen, du hast einen Plan für mein Leben. Und der ist gut, dass wir es dir können anvertrauen können, ganz speziell auf alle unsere Kinder. Danke viel, viel mal. Amen. Amen.